Rechtsextremismusprävention kompakt. Ein Podcast von Cultures Interactive. Verein zur interkulturellen Bildung und Gewaltprävention. Das politische Neutralitätsgebot. Definition und Bedeutung für die Jugendarbeit.
Das politische Neutralitätsgebot ist in meinem Verständnis eigentlich ein großer Garant der Demokratie, wie die Verfassung sie vorsieht. Es wird im Diskurs oft missverstanden, durch bestimmte Akteure wird ein anderes Verständnis verbreitet, in dem das politische Neutralitätsgebot im Sinne einer Wertneutralität gedeutet wird. Es meint aber eigentlich Unparteilichkeit.
So definiert der Jurist Leon Andrea Brandt das politische Neutralitätsgebot im Gespräch mit Cultures Interactive. Der Rechtswissenschaftler arbeitet als wissenschaftlicher Referent bei SOCLES, dem International Center for Social Legal Studies. Im Jahr 2021 beauftragte ihn die Fachstelle Rechtsextremismusprävention mit einer Rechtsexpertise zum politischen Neutralitätsgebot. Anlass dafür war die wachsende Verunsicherung über das Gebot in der politischen Bildung, der Jugendarbeit und der Prävention.
Denn immer wieder wird aus dem politischen Neutralitätsgebot die Forderung abgeleitet, politische Bildung solle wertneutral sein. Demnach dürfe die politische Bildungsarbeit keine eigenen Werte vermitteln. Vielmehr müssten alle Meinungen zugelassen und immer gleich behandelt werden. Pädagogische Fachkräfte dürften dann beispielsweise keine Stellung beziehen, wenn Kinder oder Jugendliche rechtsextremes Gedankengut verbreiten. Gemäß einer solchen Deutung würden also politische BildnerInnen regelmäßig gegen das politische Neutralitätsgebot verstoßen. Eine Deutung, die besonders die AfD aufgreift.
In Sachsen-Anhalt forderte die AfD-Fraktion beispielsweise 2018, die Landeskoordination des Schulnetzwerks Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage ersatzlos zu schließen und bei künftigen Haushaltsplanungen nicht mehr zu berücksichtigen. Zur Begründung gab die Fraktion an, das Netzwerk fördere eine gefährliche Verschränkung zwischen Schule und Politik.
Ein anderes Beispiel betrifft den Verein Miteinander, der sich in Sachsen-Anhalt gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit engagiert. In einer großen Anfrage zur Fördermittelvergabe an den Verein wollte die AfD wissen, welche konkreten Umstände zur Aberkennung der Gemeinnützigkeit führen könnten. Auf diese Weise geraten nicht nur zivilgesellschaftliche Institutionen, sondern auch pädagogische Fachkräfte unter Druck. Zum Teil müssen sie sogar um ihre wirtschaftliche Existenz fürchten.
Regelmäßig stellt die Partei die Frage, ob die Förderung bestimmter zivilgesellschaftlicher Organisationen verfassungskonform sei und nutzt dazu ihre Präsenz auf kommunaler Ebene sowie in Landes- und Bundesparlamenten. Verschiedenen Trägern politischer Bildungsarbeit sowie der Präventions- und Deradikalisierungsarbeit wirft sie vor, gegen das politische Neutralitätsgebot zu verstoßen. In einem alternativen Haushaltsplan schlug die AfD-Fraktion 2017 in Sachsen-Anhalt beispielsweise vor, 4,5 Millionen Euro zu streichen. Und zwar bei, Zitat, ideologischen Projekten in den Bereichen Kampf gegen Rechts, Willkommenskultur, linkes Vereinswesen. Leon Andrea Brandt betont indes, dass es beim politischen Neutralitätsgebot nicht um Wertneutralität geht, sondern um Unparteilichkeit. Der Jurist erklärt, wie diese zu verstehen ist.
Das heißt, dass staatliche Stellen bzw. Personen, die staatliche Macht wahrnehmen, sich nicht in den freien Diskurs der Meinungs- und Willensbildung einmischen dürfen zugunsten oder zulasten einer Partei. Also Werbung für oder gegen eine Partei machen dürfen. Weil dieser Diskurs am Ende frei sein soll, damit wir als BürgerInnen frei darüber entscheiden dürfen, wen wir wie wählen wollen und welcher Partei wir unsere Stimme verleihen. Und das ist am Ende Demokratie.
Das politische Neutralitätsgebot ist ein Verfassungsprinzip. Es verpflichtet deshalb zunächst den Staat und alle staatlichen AkteurInnen, unparteilich zu handeln. Beispielsweise die BundesministerInnen oder BeamtInnen in der öffentlichen Verwaltung. Finanziert der Staat zivilgesellschaftliche Träger der Demokratieförderung und Präventionsarbeit aus Steuermitteln, gibt er die Verpflichtung zu politischer Neutralität an diese weiter. Was das für pädagogische Fachkräfte bedeutet, wenn sie für solche zivilgesellschaftlichen Träger arbeiten, erläutert Leon Andrea Brandt.
Eigentlich ist es relativ simpel. Also wenn wir sagen, das politische Neutralitätsgebot schreibt uns vor, unparteilich zu sein, dann heißt es, es darf keine Werbung für oder gegen eine Partei geben. Und das ist der Grundsatz, an dem politische Bildungsarbeit sich dann auch messen lassen muss. Das heißt nicht, dass politische Diskussionen unterbleiben müssen. Das heißt schon gar nicht, dass schwierige Themen nicht diskutiert werden dürften. Im Gegenteil. Also in meinem Verständnis des politischen Neutralitätsgebots würde ich sagen, es verpflichtet uns sogar dazu, diese Diskurse zu führen, gerade um die Aushandlungsprozesse, die es braucht, in einer Demokratie auch führen zu können und die gerade jungen Menschen zu vermitteln und junge Menschen daran zu schulen, diese Prozesse zu führen und vor allen Dingen auch unterschiedliche Meinungen bis zu einer gewissen Grenze auszuhalten.
Wichtig ist jedoch, dass diese Diskussionen in einer sachlichen Art und Weise geführt werden. Dass die Inhalte differenziert und vor allen Dingen korrekt dargestellt werden. Wenn das gegeben ist, können politische Positionen in der politischen Bildung und der Jugendarbeit aber sehr wohl diskutiert werden. Ganz besonders, wenn es um konkrete Positionen von Parteien geht. Leon Andrea Brandt.
Was ich an der Stelle immer raten würde, ist, sich auf sehr konkrete Dinge zu beziehen. Also beispielsweise ein Parteiprogramm oder die konkrete Aussage von PolitikerInnen XY. Und dann eher zu sagen, jetzt hat die Person das und das gesagt oder in dem Parteiprogramm steht das und das drin und das dann zur Diskussion zu stellen. Wichtig ist, dass die politischen BildnerInnen dahingehend Zurückhaltung üben, dass sie ihre eigene Meinung nicht in einer Art und Weise präsentieren, die was Indoktrinierendes hat, in Anführungszeichen. Also, dass sie nicht eine Vorgabe machen oder sagen, die Partei so und so ist total, ich sag's mal überspitzt, scheiße, sowas.
Pädagogische Fachkräfte oder politische BildnerInnen dürfen Kindern und Jugendlichen also nicht ihre Meinung vorgeben. Das heißt aber nicht, dass sie als ein politisches Neutrum auftreten müssen, wie Leon Andrea Brandt betont.
Also natürlich sind politische BildnerInnen am Ende auch Menschen. Und ich glaube, gerade in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen müssen wir immer wieder darauf gefasst sein, dass wir gefragt werden, und was glaubst du denn? Oder wie siehst du denn das? Und es geht dann sehr stark darum, das entsprechend einzubetten. Also zu sagen, okay, guck mal, das ist meine Meinung. Und da muss man ja auch nicht sagen, ich wähle Partei so und so, sondern man kann einfach sagen, meine Meinung zu dem Thema ist die. Aus den und den Gründen. Aber das kann man auch anders sehen.
Das politische Neutralitätsgebot des Grundgesetzes verbietet also keine kritisch-reflexive Auseinandersetzung mit politischen Fragen. Vielmehr eröffnet die Verfassung dadurch Räume, in denen sachlich und korrekt, aber eben auch kontrovers diskutiert werden darf und soll. Und das gilt schließlich auch für die politische Bildung, Jugendarbeit und Prävention. Pädagogische Fachkräfte dürfen bzw. müssen Stellung beziehen. Besonders dann, wenn Kinder, Jugendliche, Eltern oder andere Personen durch ihre Überzeugungen Menschen in ihrer Würde verletzen oder die demokratischen Grundwerte der Verfassung angreifen. Wie ein solches Stellungbeziehen aussehen kann und welche Voraussetzungen es dafür braucht, erklärt Leon Andrea Brandt.
Also wenn es dazu kommt, ich arbeite im Jugendclub und es gibt einen Konfliktfall zwischen Jugendlichen, dann bin ich auf jeden Fall dazu angehalten einzuschreiten, ganz klar. Das ist meine Pflicht, die Jugendlichen oder die jugendliche Person, die sich dort angegriffen, verletzt fühlt, zu schützen. Genauso wie es meine Pflicht ist, grundsätzlich den anderen ihre Meinungsfreiheit zu eröffnen. Also in dem Fall bin ich als Mediatorin in dem Konflikt gefordert. In der rechtlichen Hinsicht, das würde ich sehr differenzieren. Ich habe grundsätzlich einen Vorbehalt davor, das Recht als eine Allzweckwaffe einzusetzen und zu sagen, wir haben einen Konflikt, was sagt das Recht dazu, dann lass uns das doch so machen. Ich bin der Meinung, es gibt einfach Situationen, da gibt es eine rechtliche Regelung und die muss angewandt werden, natürlich, ganz klar. Aber an anderer Stelle eröffnet uns das Recht eher Handlungsspielräume und die müssen wir dann im Tatsächlichen ausschöpfen. Also, und ich würde mich immer fragen, was ist die Perspektive dahinter, jetzt beispielsweise ein strafgerichtliches Verfahren gegen die Jugendliche anzustrengen, die da eine beleidigende Aussage wahrscheinlich getätigt hat und dadurch Rechte einer anderen Person verletzt hat. Ich sehe da nicht unbedingt zwingend immer einen Zweck dahinter. Natürlich kann das sein, dass es Jugendliche sind, die immer wieder auffallen und die man anders nicht mehr kriegt und wo man irgendwie sagt, okay, ich habe es jetzt echt dreimal mit dir versucht, ins Gespräch zu gehen und das zu lösen und du lässt es nicht und es nervt und es macht uns hier alle kaputt. Klar, dann kann man irgendwann sagen, okay, wir brauchen eine höhere Instanz, damit du es vielleicht lernst. Aber davor wäre ich immer ein Fan davon, also kommt natürlich auf die Situation an, grundsätzlich zu sagen, okay, wir nehmen es als eine Herausforderung, die aber auch eine Chance sein kann, um ins Gespräch miteinander zu kommen. Und dann eher zu sagen, ey, das war nicht in Ordnung. So, also gerade bei Kindern und Jugendlichen geht es ja darum, dass sie lernen. Und das Ziel der Kinder- und Jugendhilfe ist, wie § 1 Absatz 1 SGB 8 so schön sagt, die Erziehung zu einer eigenverantwortlichen, gesellschaftsfähigen Persönlichkeit. Und wenn wir das wollen, dann müssen wir Räume wie Jugendclubs, so schwierig das auch ist, genau dazu nutzen, um so eine Erziehung, um so eine Entwicklung zu ermöglichen. Und das, was wir dann eher brauchen, ist, dass wir sagen, wir müssen die Jugendclub-Mitarbeiterinnen ausstatten, dass sie ihre Arbeit gut machen können. Das heißt, wir brauchen genug Personal, die müssen genug Zeit kriegen, die müssen gut bezahlt werden, die brauchen Supervision, um gerade auch schwierige Situationen aushalten zu können und gut verhandeln zu können.
Wer mehr über das politische Neutralitätsgebot und dessen Bedeutung für die Jugendarbeit erfahren will, findet die Rechtsexpertise von Leon Andrea Brandt auf der Homepage der Fachstelle Rechtsextremismusprävention, farp.online.
Die Erstellung dieses Podcasts wurde gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Die inhaltliche Verantwortung liegt bei Cultures Interactive.